Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute mit einer Spezialausgabe zum Thema Garnisonskirche in Potsdam. Zu Gast heute bei uns Professor Philipp Oswald, der eine Petition zu diesem Thema gestartet hat und der uns jetzt kurz berichtet und aufklärt, worum es bei dieser Petition geht, was die Hintergründe sind. Philipp, bitte erstmal vielleicht einen kurzen Überblick über das, was dein Thema dabei ist.
Gut, man muss vielleicht dem Hörer noch erstmal in Erinnerung rufen, die Garnisonkirche, was ist das für ein Bau? Der steht in Potsdam und wie der Name sagt, Garnisonkirche, eine Militärkirche, die in der Barockzeit erbaut worden ist, in einer sehr guten Architektur, aber eigentlich als Staatskirche auch die direkt dem preußischen König unterstand. Es ist also sozusagen ein Ort, an dem Kirche, Staat und Militär sozusagen ein Bündnis eingegangen sind und in der immer die preußischen Truppen sozusagen religiös sozusagen bearbeitet worden sind, als im Gottesdienst ging und das Glockenspiel spielte immer üb immer Treu und Redlichkeit. Man kann sagen, es wurden die preußischen Tugenden vermitteln, aber es war auch natürlich die Vermittlung einer Obrigkeitshörigkeit, nämlich sich dem staatlichen und kirchlichen Oberhäuptern unterzuordnen.
Kannst du das Gebäude vielleicht nochmal zeitlich einordnen?
Ja, es ist aus dem Barock. Philipp Gerlach, also einer der wichtigsten Barockarchitekten aus dem berlinisch-brandenburgischen Gefilde, hat also das entworfen. Also es ist eine sehr gute Architektur, auch eine bedeutende Architektur. Aber sagen in dieser Situation dieses Bündnisses von Kirche, Staat und Militär und diese Funktion als Militärkirche ist es natürlich ein Ort, der doch sehr schnell dann sehr problematische Traditionen entwickelt hat. Das fängt an natürlich im Wilhelminismus, im deutschen Kolonialismus. Die Soldaten waren ja nicht einfach nur da, um Waffen zu üben und zu putzen, sondern sie waren ja auch militärisch im Einsatz. Und in den Kolonialkriegen hieß es halt auch die Aktion gegen die Kolonialvölker. Das war die Niederwerfung des Boxeraufstandes in China. Aber noch schlimmer, also der Völkermord in Afrika
Namibia.
Genau. Das sind halt Sachen, die auch mit dieser Kirche im Wilhelminismus verbunden sind. Zuspitzen zu sich die Sache dann nach der Deutschen Revolution, der Gründung der Weimarer Republik. Die Demokratie war ja bei den rechten und konservativen Kräften vielfach nicht geliebt. Es gab sehr starke Gegenkräfte, die sich eben halt militaristisch, nationalistisch und auch absolutistisch verstanden. Und für die war die Garnisonkirche ein wichtiger Identifikations- und Symbolort. Da trafen sich also sozusagen alte Militärgruppen, rechtsradikale Kreise und haben dort immer wieder Feierlichkeiten begangen, um sich ihrer selbst zu vergewissern in Opposition zur Weimarer Republik. Insofern spricht man auch vom Geist von Weimar, als im Sinne der
Geist von Potsdam
und dem Geist von
beziehungsweise
Potsdam.
Also
der Geist von Potsdam, sozusagen, der für dieses militaristische, preußische, nationalistische, antidemokratische steht und Weimar eben halt als der Geist von Weimar, der Geist der Weimarer Republik. Also das ist sozusagen so dieser Pool.
Antagonisten sozusagen, die sich in dieser Zeit halt auch so gegenüberstanden.
Genau. Und insofern ist es auch wenig überraschend, als es sagen, es wirklich berühmt geworden ist, die Kirche dann mit dem Tag von Potsdam, wo Hindenburg und Hitler den Handschlag hatten und praktisch einfach die staatliche Hoheit aus der preußischen Dynastie praktisch und dem preußischen Staatswesen an den Nationalsozialisten überging und sozusagen, dass sozusagen da eine Genealogie hergestellt worden ist, also eine Art Thronfolge, ja, wenn man das so will. Dafür steht ja dieser Tag, aber es ist nicht überraschend, dass die NSDAP an diesem Ort schon vorher tätig war und auch natürlich es war ein sehr bewusst gewählter Moment, nach dem Reichstagsbrand sozusagen die erste Sitzung des neuen Reichstags eben hält in Potsdam mit dem Festtag der Garnisonskirche vorzusehen. Dazu gehört auch, es war für Friedrich den Großen und seinen Vater auch die Grablege, also es ist auch der Bestattungsort für diese beiden preußischen Könige und damit auch sehr wichtig historisch. Napoleon hat dem Grab auch seine Referenz erwiesen. Also diese absolutistische Tradition ist in diesen Ort auch eingeschrieben. Der Tag von Potsdam, der war als solcher, wurde er dann von den nationalsozialistischen Propaganda sehr stark genutzt und wurde dann im Nachgang auch sehr zelebriert, auch wenn dieser Handschlag vielleicht so ein bisschen zufällig war und gar nicht so stark inszeniert. Aber es wurden zum Beispiel die Reichsmarksmünzen, ja, also das ist das alltägliche Zahlungsmittel, die ein und zwei Reichsmarksmünzen, die wurden zu einem guten Teil mit der Garnisonskirche dann gedruckt. In der Nazizeit, um an den Tag von Potsdam zu erinnern, oder Goebbels hat auch den Song, das Pausenlied für den Reichsrundfunk, die Propagandaradio, unter seinen Fittichen hat er auch das Kirchenlied Üb immer Treu und Redlichkeit benutzt. Also das hat, die Kirche hat dann in der NS-Ikonografie eine wichtige Rolle gespielt. Sie ist dann im Zweiten Weltkrieg, am Ende des Zweiten Weltkriegs, bei einem Bombenangriff auf Potsdam schwer beschädigt worden. Nicht selber von einem Bombentreffer, sondern das Feuer ist übergesprungen. War dann erstmal eine Ruine, wie vieles andere auch. Das kennen wir ja hier aus Kassel, aber es war durchaus ein wiederaufbaufähiges Gebäude. Es gab auch so eine erste Nutzung. Zum Wiederaufbau kam es nicht. Da gab es auch Debatten innerhalb der Kirche, weil man dann lieber die knappen Ressourcen nutzen wollte, um auch kirchliche Arbeit in den Neubaugebieten zu machen. Es gab natürlich.
Also wir reden, um das uns nochmal zu vergegenwärtigen. Entschuldigung, wir reden ja darüber, Potsdam, damals sozusagen nahe der Hauptstadt der DDR und wo man ja einfach ein anderes politisches Programm etabliert hat, was sich natürlich auch baulich, städtebaulich, architektonisch manifestiert hat und auch der Umgang mit Denkmalen, mit historischer Substanz, der ist ja dort auch durchaus anders gewesen.
Naja, das ist richtig. Natürlich, wir sprechen jetzt sozusagen von Ostdeutschland, der DDR. Wobei man das, ich glaube, die Vorstellung, die man davon hat, doch etwas klischeehaft sind. Wir wissen ja selber hier aus Kassel, dass man auch in Kassel nach dem Zweiten Weltkrieg noch vieles abgerissen hat. So, das heißt, dieser modernistische Impuls oder aber auch dieser vielleicht gesellschaftliche Impuls, lieber in der Gegenwart sich zu verorten, nach vorne zu gucken, als sich mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen, das traf Ost- und Westdeutschland gleichermaßen und man hat also sozusagen natürlich gab es eine in der DDR-Diktatur einen stark antireligiösen Impuls, also sozusagen gegen die Kirche als Organisation. Und auch heute sind praktisch die ostdeutschen Bundesländer eigentlich die Bundesländer mit am wenigsten kirchlichen Bindungen weltweit. Das ist schon sehr speziell. Aber sozusagen dieser Impuls, auch bestehende Bausubstanz, auch wenn sie relevant war, abzuräumen. Ich kann nur sagen, in West-Berlin wurden nach dem Zweiten Weltkrieg 9 Synagogen abgerissen, mehr als beim Reichstagsbrand irgendwie zu Schaden kamen, weil es halt keine Juden mehr gibt. Also das kann man sich heute auch irgendwie schwer vorstellen. Also das wäre heute völlig ein No-Go, würde ich denken, mal noch eine Synagoge abzureißen. Aber das hat also in West-Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg also sozusagen stattgefunden. Insofern war das jetzt nicht so eine Ausnahmeerscheinung, ein Gotteshaus abzureißen. Aber es ist sozusagen einerseits in einer Schwierigkeit der eigenen Geschichtsverständnisses begründet, zum anderen natürlich auch in diesem symbolischen Akt, ein Zeichen preußischen Militarismus zu zerstören. Das war ja auch beim Berliner Stadtschloss so. Und mit einem mangelnden Respekt auch vor der architektonischen Qualität dieser Objekte und einer differenzierteren Betrachtung. Das ist richtig, wobei man dazu auch sagen muss, das ist etwas, was von Potsdam selber ausging. Also es wird immer behauptet, Ulbricht hätte das angewiesen. Man kann nachweisen, dass das nicht der Fall ist. Es waren Potsdamer Akteure, die das letztendlich entschieden haben. Ulbricht war dem Wiederaufbau sogar skeptisch gegenüber dem Modernistischen. Der hatte durchaus auch eher sozusagen traditionelle Wünsche. Und man muss auch sagen, in der DDR gab es in den 80er Jahren auch einen starken Rückbezug auch auf sozusagen Traditionsbestände auch des Preußentums. Es gab also sozusagen auch natürlich mit den Jubiläen. Auch Luther wurde dann in den 80er Jahren in der DDR dann auch stark zelebriert, das Preußentum auch. Also das ist sozusagen auch die Zeit der DDR-Diktatur ist kein homogener Block. sondern durchgeht unterschiedliche Phasen, wie das ja auch für Westdeutschland auch gilt. Wie dem auch sei, die Kirche wurde also 68 abgerissen. Es gab, die Gemeinde gab es noch, die aber auch sich neu formiert hatte, auch eher sozusagen mit einer expliziten Hinwendung auf eine Friedensarbeit in Abwendung von der Tradition dieser Kirche, in bewusster Abwendung von dieser Tradition der Kirche. Es gab damals natürlich auch Kritik am Abriss, aber er wurde vollzogen. Es gab dann in den 80er Jahren in Westdeutschland eine Initiative, um einen dann später als rechtsradikal zu charakterisierenden Bundeswehroffizier Max Klar, der in der Kaserne in Iserlohn sozusagen eine Initiative startete zum Wiederaufbau dieser Garnisonkirche und als ersten Schritt ein Glockenspiel herstellte in mehreren Stufen, das dann nach dem Mauerfall 1991 der Stadt Potsdam geschenkt worden ist und seitdem dort steht und in Betrieb ist, in Betrieb war, muss man fast sagen, seit zwei Tagen, und der dann nach der Wende in Potsdam mit Unterstützung der Kirche, der CDU und SPD Geld gesammelt hat für den Wiederaufbau. Das ist insofern bemerkenswert, als dass damals schon bekannt war, dass Max Klar ein Revisionist ist, also die deutsche Ostgrenze in Frage stellte, auch sagen durchaus antidemokratische Tendenzen vertrat, dass sich dann das Bundesverteidigungsministerium diese Klassifizierung rechtsradikal durchrang, erfolgte etwas später, aber die Äußerungen waren schon eigentlich sehr klar und eindeutig. Nichtsdestotrotz befürwortete man, dass Herr Klar also mit seinen Mitstreitern Geld einwarb, und er war da nicht unerfolgreich. In seinen rechten Kreisen kamen immerhin 7 Millionen zusammen und allmählich wurde die Sache ernst. Und dann hat sich die evangelische Kirche der Sache angenommen und hat ein Konzept für die Nutzung und den Bau, den Wiederaufbau formuliert. Spirit of Change hieß der damals, der schon deutlich anders war, als was Max Klar vorhatte, aber man suchte nicht den Bruch, sondern man suchte die Verständigung mit der Gruppe um Max Klar und machte auch gewisse Zugeständnisse, nämlich keine äußeren Veränderungen an dem Gebäude, das sozusagen identisch aussieht wie das alte. Auch eine Ebene der Internationalität wurde rausgenommen. Und das ist die Basis für ein Wiederaufprojekt, was jetzt sozusagen seit 15 Jahren vorangetrieben wird. Also sozusagen wurde eine Stiftung gegründet als Träger, eine kirchliche Stiftung. Es war in der evangelischen Kirche immer sehr umstritten, aber es wurde dann doch mehrheitlich durchgesetzt, dass die Kirche das unterstützt, dass sie auch einen Kredit für den Bau bereitstellt. Und der Bund gab dann 12 Millionen Euro für den Bau. Der Bundespräsident übernahm die Schirmherrschaft vor 2-3 Jahren und vor 2 Jahren wurde mit dem Bau begonnen. Das ist sozusagen die Situation. Es gibt Protest und Kritik an diesem Projekt schon seit Anfang an. Das sind unterschiedliche Gruppen. Es gibt sozusagen kirchliche Kreise, sowohl aus der ehemaligen DDR. In der DDR gab es ja die Kirche eher in der Opposition und war auch in den 80er Jahren stark pazifistisch geprägt. Also aus Wittenberg zum Beispiel eben halt dieses Schwerter zu Pflugscharen, also ganz legendäre Momente. Friedrich Schorlemmer, eine wichtige Figur aus dieser Wendezeit, hat auch immer sehr scharf dieses Projekt kritisiert. Es gibt umgekehrt auch westdeutsche Kirchenkreise, die Martin-Niemöller-Stiftung, die in Frankfurt ansässig ist, wo sozusagen wichtige Akteure aus dem Kirchenkontext schon gegen dieses Projekt argumentiert haben und auch sehr sachlich fundiert. Es gibt dann so eine studentische, eher jüngere Generation in Potsdam. Potsdam hat ja auch eine Universität und eine Fachhochschule, also ist in der Hinsicht sehr munter, die sich dagegen erwehren. Aber es wurde politisch sozusagen eigentlich dann doch immer mehrheitlich durchgesetzt, durch die Parteien hindurch, CDU, SPD, auch die Grünen. Die Linken haben sich da so ein bisschen auf Abstand gehalten. Und insofern war jetzt die Kritik von uns auch nichts Neues. Aber was wichtig war, war sie sozusagen auch gesellschaftlich auf eine breitere Ebene zu stellen und auch relativ prominente Figuren zu gewinnen, was auch gelungen ist. Also wichtige Historiker, Historikerinnen, Denkmalpfleger, Künstler, Künstlerinnen, Kuratorinnen, zum Beispiel die Direktorin des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt oder die Direktorin des Zentrum für Antisemitismusforschung aus Berlin sind dabei, oder Michael Brumlik, der hier auch mal eine Gastprofessur in Kassel hatte, als jüdischer Vertreter, der Sprecher des Zentralrats der Sinti und Roma, aber auch Peter Kulka als Architekt, der selber den Wiederaufbau des Potsdamer Stadtschlosses verantwortet hat und sich damit bei seinen Kollegen auch nicht nur Freunde gemacht hat. Das ist sozusagen, waren die Unterzeichner des Briefes.
Ja. Ich würde ganz gerne ein kurzes Zitat vorlesen, und zwar Matthias Grünzing hat in der Zeit zu diesem Streit und zu dieser Debatte geschrieben, und er endet in seinem Beitrag, ich zitiere: Die Geschichte der Garnisonskirche stellt für das Wiederaufbauprojekt eine schwere Hypothek dar. Ist es wirklich die Mühen wert, ein Gebäude wieder zu errichten, das nicht nur ein Sinnbild des preußischen Militarismus war, sondern auch Pilgerziel für Demokratieverächter und nationalsozialistische Weihestätte? Auf diese Frage muss die Synode eine Antwort finden, die in ein paar Tagen in Berlin beginnt. Die historischen Fakten sollte sie dazu zur Kenntnis nehmen. Also damit schließt er seinen Beitrag. Du hast das Panorama eben ja aufgespannt, in welchem Zusammenhang sich das bewegt. Und wir hatten ja, oder du hattest ja den Schulterschluss von Weimar aus halt auch zum Nationalsozialismus beschrieben. Und der Matthias Grünzig schreibt in seinem Text, einfach um mal eine Idee davon zu bekommen, eine atmosphärische Situation aus dem Jahr 1933, die würde ich ganz gerne auch nochmal zitieren. Im Kirchenschiff und auf den Emporen sind ausschließlich Braunhemden zu sehen. Fast 3000 Parteigenossen haben sich am 19. August 1933 in der Potsdamer Garnisonskirche versammelt, um der Fahnenweihe der NSDAP beizuwohnen. Das traditionsreiche Gebäude, es ist bis auf den letzten Platz besetzt, verleiht der Veranstaltung einen geschichtsträchtigen Rahmen. Oben an den Pfeilern des Kirchenschiffs hängen die Fahnen der alten kaiserlichen Armee. Unten im Altarraum stehen die Fahnenträger der NSDAP mit ihren Hakenkreuzflaggen. Also das muss man sich vielleicht mal versuchen. Für uns als nachgeborene Generation sehr, sehr schwierig. Aber man muss es mal versuchen, das auf sich wirken zu lassen. Was es bedeutet, dass, du hast es erläutert, dass dieser Ort immer schwierig war. Aber wenn wir jetzt über evangelische Kirche und Protestantismus reden, dann wohnt dieser Religion ja eigentlich, du hattest es vorhin kurz angedeutet, ja auch eine pazifistische, ein pazifistischer Impuls in, grundsätzlich. Ne? Und das heißt, kann die Frage jetzt daran ist, ihr habt jetzt diese Petition gestartet, eigentlich hat man gesagt, okay, die Messe, gut, das wäre jetzt die andere Kirchenform. Die Messe ist sozusagen gelesen, um es ein bisschen salopp zu formulieren. Habt ihr und seht ihr jetzt noch die Möglichkeit, dieses Projekt in einer positiven Art und Weise zu beeinflussen?
Ich denke schon. Also sagen, sonst würde man ja das so auch sagen, es ist ja auch alles mit einiger Arbeit verbunden, das ja auch nicht sagen, sowas angehen. Du hast jetzt so verschiedene Aspekte angesprochen. Die Situation der Kirche ist widersprüchlich. Ich sage ja auch, das Projekt ist umstritten. Und es gibt auch Freunde von mir, die sagen, so was wir zum Beispiel jetzt hier im hessisch-nassauischen Kirche, wäre gar nicht denkbar, sowas durchzusetzen. Ich muss auch wundern, mich bei einigen Akteuren, wo ich auch wirklich die Motivationslage dahinter eigentlich nicht verstehe. Also wo ich einfach sagen muss, ich verstehe das nicht. Das ist schon ein besonderes Projekt. Also ich bin ja durchaus ein Kritiker von Rekonstruktionsbauten an verschiedenen Stellen. Ich habe ja auch gegen das Berliner Stadtschloss gekämpft, aber ich muss sagen, das Berliner Stadtschloss ist ja dagegen ein Symbol von Demokratie und Liberalismus. Das ist ja gar nicht vergleichbar. Wir haben jetzt wirklich hier mit einem Ort, der eine zentrale Stellung in einer rechten Ikonografie einnimmt, in einer, sagen, und der sozusagen das Preußische in seiner problematischsten Form symbolisiert. Ja, man kann natürlich, es gibt im Preußischen auch viel, es ist, sagen, er hat kulturell und wissenschaftlich vieles hervorgebracht, und Humboldt ist sicherlich natürlich eine tolle Figur, die Gebrüder Humboldt oder so, ja, also, oder Schlüter als Architekt, keine Frage. Aber dieser Ort steht nun gerade nicht für die positiven Traditionen des Preußischen. Insofern muss man sich wundern, was treibt diese Menschen eigentlich an, die die das machen. Und es ist eben halt auch, und das war auch ein Versuch jetzt mit diesem Brief, es ist keine Potsdamer Lokalangelegenheit. Also es gibt natürlich verschiedene Arten, wie man das begründet. Und dann geht es immer zu sagen, ja, unser Stadtbild, der Potsdamer Dreikirchenblick und so weiter. Aber sorry, es geht nicht, man kann diese Maßnahme nicht jetzt als Frage, als unser Ort soll schöner werden, sehen. Dafür ist er einfach historisch viel zu bedeutsam. Und es ist, und das, so kommt es ja auch überhaupt zur Schirmherrschaft des Bundespräsidenten, es ist ein nationaler Symbolort. Das, nicht weniger als das. Es ist ein nationaler Symbolort. Und warum wird in unserer heutigen Zeit, also wir sprechen vom 21. Jahrhundert, warum baut man ein solches Gebäude als nationalen Symbolort auf und was will man damit eigentlich erzählen? Das ist sehr erstaunlich. Da muss man zu sagen, dass es natürlich so ein, ich glaube, da ist erstmal so ein Suchen nach so einer längeren deutschen Identität, einer tieferen Identität. Ich kann sagen, ich für mich verstehe mich wirklich als sozusagen Grundgesetzpatriot und für mich ist sozusagen das unser Grundgesetz und natürlich auch die Weimarer Epoche oder 1848, also die spärlichen deutschen Revolutionen, also sozusagen der Bezugspunkt meines Gesellschaftsverständnisses, also sozusagen, ich sage natürlich, ich bin ein Deutscher und das ist sozusagen der gesellschaftliche Rahmen, auf den ich mich beziehe. Und was davor war, ist für mich Vorgeschichte, die zu großen Teilen sehr problematisch ist, nicht nur problematisch ist, aber das ist nicht für mich identitätsstiftend. Ich kann mich mit diesem Preußen nicht identifizieren. Es gibt interessante Sachen, es gibt sehr problematische, aber es ist für mich kein Identifikationsort. Offenbar für die Betreiber dieses Projektes ist das ein Identifikationsort, ist Teil ihrer Identität, ist Teil ihres Nationalverständnisses. Und da sehe ich das Problem. Darüber muss man sich streiten. Was verstehen wir unter einer deutschen Nation? Was verstehen wir unter einer deutschen Geschichte? Und welches Verhältnis haben wir dazu? Du hast angesprochen, was ist sozusagen die Hoffnung, was kann erwirkt werden? Der Brief war ja auch insofern sehr pragmatisch angelegt. Er ist ja keine in dem Sinne Fundamentalkritik, dass er sagt, das darf nicht gebaut werden, sofortiger Baustopp, Abriss und so weiter. Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben bei dem Brief sagen drei pointierte Sachen gesagt und uns der anderen Fragen enthalten. Also sagen, ich sehe nicht keine Sinnhaftigkeit darin, dieses Gebäude aufzubauen, aber wenn es andere Leute tun und es ist ja schon im Gange, dann ist das so. Wir haben drei Punkte gesagt. Das eine ist zu sagen, dieses Glockenspiel, was jetzt seit, das muss man jetzt auch erstmal verstehen, das ist nicht Teil des jetzigen Wiederaufbauprojekts, sondern es war ja praktisch so eine Vorwegnahme, dass als besonders wichtiges Teil dieses Projektes schon mal die Glocken.
Was du vorhin erläutert hast, was sozusagen, wo dieser Militär-Bundeswehr-Angehörige Geld gesammelt hat in seinen Kreisen und so weiter und was man dann großzügig der Stadt Potsdam geschenkt hatte. Ne?
Genau, und es ist also unweit des historischen Standortes, es steht also in Sichtweite und steht da und wird läutet ständig oder hat bis vorgestern geläutet. Und das Bekannte an diesem Glockenspiel ist halt, es hat nicht zuletzt rechtsradikale Inschriften. Es hatte die Inschriften für die deutschen Ostgebiete, also jenseits der Oder-Neiße-Grenze. Und also ich habe ja schon gesagt, Herr Klar ist Revisionist, also er will diese deutschen Ostgebiete wiederhaben und stellt die Oder-Neiße-Grenze in Frage. Das war einem schon aufgefallen bei dem Aufbau des Glockenspiels, was ja im Eigentum der Stadt ist. Und die Stadt hat also vor dem Aufbau still und heimlich diese Widmung an die deutschen Ostgebiete entfernt. So, das war einem dann doch zu unangenehm. Was man übersehen hat, dass es eben halt Widmungen gibt für rechtsradikale Verbände wie den Kyffhäuserbund und den Verband Deutscher Soldaten. Letzterer zum Beispiel setzt sich ein für die Rehabilitierung von Wehrmachtsangehörigen, die nach 45 bestraft worden sind. Das muss man sagen, das ist natürlich jetzt total absurd. Wir wissen ja, dass sozusagen die Aufarbeitung der Verbrechen der Wehrmacht eher sehr mühselig war und eigentlich nicht wirklich stattgefunden hat. Die wenigen Wehrmachtsangehörigen, die da verurteilt worden sind, die haben wahrscheinlich viel mehr verbrochen als für das, wofür sie verurteilt worden sind. Sich also für deren wieder Gutmachung einzusetzen, zeugt natürlich schon von einer sehr perversen Einstellung, was jetzt Recht und Unrecht ist und Menschlichkeit und Verantwortung. Und dafür steht dieser Verband deutscher Soldaten, der auch Kontaktverbot hat zur Bundeswehr aufgrund seiner extremen politischen Einstellung. Und dem ist eine dieser Glocken zum Beispiel gewidmet. Wir können jetzt noch weitergehen, das sind jetzt die extremsten Fälle. Und der Kyffhäuserbund, wir wissen es ja, der rechte Flügel der AfD macht immer diese Kyffhäuser-Treffen, das ist auch ein ganz klar ein Ort von stark rechter Ideologie. Und interessant ist jetzt, sagen wir, in einer ersten Reaktion auf den Brief, der Oberbürgermeister Stadt Potsdam hat vorgestern beschlossen, dass dieses Glockenspiel erstmal abgestellt wird und man sich erstmal darüber verständigt, was damit eigentlich los ist. Also sagen, dass jetzt untersucht werden soll, aber das Glockenspiel wahrscheinlich gar nicht mehr in Gang kommt.
Und der Oberbürgermeister hat auch die Hoheit darüber, weil das ist ja eine Kirche.
Nee, es ist keine Kirche, das ist ja einfach nur ein Glockenspiel, ein Karillon, und das gehört der Stadt. Okay. Also auf städtischem Gelände, im städtischen Betrieb. Und das ist interessant. Das ist insofern interessant, auch weil es jetzt in Potsdam eine städtische Diskussion hervorruft. Dieses Kirchenspiel ist für konservative Potsdamer ein sehr starker Identifikationspunkt. Auch dieses Lied, immer Treue und Redlichkeit, das ist etwas, was die Leute sagen, wo sie sich sehr stark mit identifizieren, wo sie wenig sich bewusst machen, dass das eben halt auch so, zum Beispiel eben halt im Nazi-Rundfunk so eine wichtige Rolle spielte und ich das dann auch gar nicht mehr da sozusagen frei von rezipieren kann, muss ich sagen, ich selber. Aber insofern ist jetzt interessant, dass darüber eigentlich eine Debatte in Potsdam entsteht. Das ist sozusagen der erste Punkt in dem Brief gewesen und erstaunlicherweise hat er jetzt schon tatsächlich Wirkung gezeigt. Der zweite Punkt ist, dass wir gesagt haben, wenn ihr die Kirche schon wieder aufbaut, dann bitte sehr ohne den Militärschmuck. Also diese barocke Kirche hatte, also im Barock hat man ja sozusagen baulichen Schmuck, Bildhauerei gerne verwendet. Natürlich gehörte das einfach zur barocken Architektur dazu. Und bei einer Militärkirche, was lag näher, als sozusagen Waffen und Rüstung und Trophäen sozusagen abzubilden. Damit ist die Kirche geschmückt, aber man muss sich natürlich fragen, warum soll man heute bei einem Gebäude, was angeblich als Friedenszentrum gelten soll, jetzt diese Waffen da ästhetisch verbrämt sozusagen zelebrieren. Das macht keinen Sinn. Dann soll man den Rest meinetwegen wieder aufbauen. Aber das ist irgendwie etwas, was also sozusagen ein Minimum an Distanznahme zu dieser Tradition, zu dieser Geschichte des Ortes, den wir einfordern, der auch irgendwie visuell sichtbar ist. Der dritte Punkt ist, dass wir sagen, die Trägerschaft ist problematisch. Es gibt diese Stiftung und in dieser Stiftung vereinen sich kirchliche, staatliche, also politische und militärische Vertreter. Und das ist genau dieser Schulterschluss zwischen Militär, Staat und Kirche, der sagen zur Gründungsgeschichte dieses Bauwerks gehört, aber aus dem genau diese ganze Problematik der Zelebrierung von Völkermorden, von Angriffskriegen, von auch sagen Nationalismen, Ausländerfeindlichkeit würde man heute sagen, also sagen Gegnerschaft gegen Frankreich und so weiter. Das alles ist ja in diesem Konstrukt begründet. Und wie kann es sein, wenn wir heute das so ein Gebäude wieder aufbauen, dass wir genau diese Konstellation wiederbeleben, weil man sagen, das ist eigentlich Keimzelle des Problems, ja, also sagen, wir müssen eigentlich dafür eintreten, dass die Kirche unabhängig ist vom Staat, ja, das kann nicht sein. Und was hat die Kirche überhaupt im Militär verloren, als sozusagen in einer hoheitlichen Funktion? Damit muss Schluss sein. Gerade an diesem Ort muss damit Schluss sein. Und deswegen haben wir gesagt, dass diese Trägerschaft muss geändert werden. Und wenn ihr, was ja die Behauptung der evangelischen Kirche ist, da ein Friedenszentrum machen wollt, das uns nicht besonders glaubwürdig bislang erscheint, dann müsst ihr Friedensinitiativen da reinnehmen. Da müssen die pazifistischen Organisationen da rein, da müssen Menschen da rein, die sich für Menschenrechte einsetzen, die müssen da rein. Und da braucht ihr nicht einen Vertreter der Bundeswehr und ihr braucht nicht die ganzen Politiker, die ihr umgarnt, damit ihr euer Geld kriegt, sondern wenn ihr das inhaltlich ernst macht, zu sagen, wirklich Spirit of Change, es soll jetzt genau auch ein anderer Geschichte sein, dann muss diese Trägerschaft geändert werden. Das sind sozusagen die drei Forderungen. Das heißt, dieser Brief stellt gar nicht in Frage, dass es diesen Wiederaufbau gibt. Der Brief ganz realpolitisch versucht sozusagen, wenn das denn schon stattfindet, sozusagen an diesen drei Stellen sozusagen Änderungen einzufordern. wo das enden wird, weil die Frage ist jetzt, was ist die Hoffnung davon, ist, ich glaube, dass die Geschichte ist jetzt doch etwas offen und ich bin also erfreut über diesen schon mal Abstellen des Glockenspiels, weil es ist, finde ich, für die Gegenseite gar nicht so einfach zu argumentieren dagegen. Also sie haben auch schon eingeräumt, ja, mit der Trägerschaft, da müssen wir vielleicht doch was machen. Aber jetzt mir auch zu erklären, warum man jetzt barocke Waffen nachbilden muss, es ist auch nicht so ganz einfach. Und es ist momentan, ist zwar dieser Kirchenturm in Bau, aber nur der Turm, nicht das Schiff, muss ich jetzt erstmal sagen. Auch mehr ist bislang nicht beschlossen. Und für den Bau des Kirchenturms fehlt auch hinten und vorne das Geld. Also es ist gar nicht ausfinanziert. Es gibt eine Basisvariante, auch die ist noch nicht mal ausfinanziert, die ist noch ohne den barocken Schmuck, ja. Sondern sagen kann, naja, also irgendwas wird da stehen, das ist schon richtig, der Kirchturm wird schon in einer gewissen Weise stehen, aber ob der mit seinem gesamten barocken Schmuck da steht, ob dann das Schiff jemals dazukommt und was eigentlich überhaupt die ganze Konstellation ist, das ist noch nicht klar. Und wenn das Ganze sozusagen als ein Fragment, als eine Ruine endet, als eine Neubauruine einer Rekonstruktion, die unfertig bleibt, dann wäre es kein uninteressanter Ausdruck dieses gesellschaftlichen Ringes, um wie man mit diesem Ort umgeht. Und dann kann ich auch damit leben, dass da sozusagen ein Kirchturmrumpf oder Rohbau steht. Und darum kämpfen wir jetzt. Ja. Und ich denke, da bin ich jetzt gar nicht so pessimistisch, dass wir dann noch mehr erreichen können, als nur, dass das Glockenspiel abgestellt wird.
Ja, also ich fasse noch mal ganz kurz die wesentlichen Forderungen sozusagen zusammen. Abriss des 1991 in Potsdam errichteten Glockenspiels, keine Nachbildung von Waffen als Schmuckelemente und eine Änderung der Trägerschaft, wie du sie jetzt ausgeführt hast. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert, wiederum in einem Artikel der Zeit, also die Zeit hat sich da offensichtlich ziemlich ins Zeug gelegt, aus verschiedenen Perspektiven dieses Thema aufzugreifen. Und Christoph Diekmann schreibt, ich zitiere, ein Soldatentempel gehört nicht zur Versöhnungsgeschichte des Evangeliums. Er zählt zur Missbrauchsgeschichte der Sakralisierung von Nation und Krieg. Unwürdig und geschichtsvergessen schiene mir ein Bau aus der Backform des preußischen Militärstaats. Was immer sich in Potsdam künftig türmt, es entsteht ein protestantisches Selbstporträt. Wer eine Versöhnungskirche wünscht, möge etwas bauen, das entsprechend aussieht und heißt. Also kannst du dich damit verbinden?
Absolut, ja. Ich meine, das ist halt das Ringen, auch wie man Kirche versteht. Und es gibt natürlich in der evangelischen Kirche gibt es ganz unterschiedliche Traditionen, aber es gibt nach 45 sowohl in Ost wie in West eine sehr stark pazifistische Tradition. Die hat es ja vielleicht vorher nicht so in der Weise gegeben oder war sehr marginalisiert. Aber wir kennen ja die westdeutsche Friedensbewegung, hatte immer sehr starke auch Involviertheit seitens der Kirche, gerade auch der evangelischen Kirche. In Ostdeutschland hat die Kirche eine sehr wichtige Rolle gespielt, auch in Kritik am SED-Staat und in der sagen auch in Kritik der Aufrüstung und dem Pazifismus. Das ist die eine Tradition. Es gibt aber natürlich die andere Tradition, die staatskirchliche Tradition, auch die militärkirchliche Tradition der Seelsorge, nicht nur der Soldaten, sondern wo praktisch sozusagen die Kirche Teil der militärischen Organisation wird, was in der Kirche durchaus umstritten ist, aber was bis heute auch Praxis ist in der Bundeswehr und wo die Kirche natürlich auch für eine bestimmte staatliche Tradition steht und auch für eine absolutistische Tradition, weil die absolutistischen Herrscher sich ja auch immer sozusagen mit der Kirche identifiziert haben. Und das ist das Ringen, um welches sagen Kirchenbild man spricht. Und da nimmt halt Christoph Diekmann eine sehr dezidierte Auffassung ein, die ich total teile. Für mich war allerdings dieser Konflikt um die Garnisonskirche so sagen relevant, dass mich das dazu geführt hat, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin. Also das war mein.
Das heißt, für dich ging das so weit, auch wirklich eine persönliche Konsequenz zu ziehen.
Ja, genau. Ich habe das so in der Ferne wahrgenommen. Ich fand es immer komplett absurd, das aufzubauen. Hatte auch eine andere Petition unterschrieben. Und dann war ich mit meiner Frau, die auch journalistisch tätig ist, in einem Fernsehgottesdienst des ZDF 2016, also vor 3 Jahren. Und das hat mir die Sprache geraubt. Also da war eben halt genau, dass in dem Gottesdienst ein Bundeswehroffizier auftrat, mehrere Politiker, das Ganze war unter Polizeisperrung, also es war eine Werbeveranstaltung, um da Geld einzusammeln. Von Versöhnung konnte ich da nichts, also sagen, Ernsthaftes erkennen. Und es war also sehr stark ideologisiert und in problematischer Weise diese ganzen Traditionen aufgreifen. Und ich habe dann mich brieflich an die Kirche gewandt und bekam keine irgendwie signifikanten Antworten und habe mich dann,
dann ausgetreten. Das heißt auf den Impuls erstmal sozusagen dich an deine Kirche so zu wenden, gab es keine nennenswerten Reaktionen?
Es war argumentativ dürftig, genau.
Okay, ja.
Und es gab auch eine Verweigerung, auch interessant, also ich habe einen befreundeten Pfarrer aus einer Kreuzberger Gemeinde, der dann im Kontext des Berliner Kirchentags 2017 auch ein Streitgespräch organisieren wollte und die Kirche hat sich einer Diskussion verweigert. Also, das ist natürlich auch schon bemerkenswert, dass ein Pfarrer Kirchenvertreter einlädt, um mit dieses Projekt diskutieren zu wollen und die Kirche.
Also das heißt, das war nicht ein offenes Forum im Sinne von, wir laden auch Kritiker wie dich ein, sondern das war erstmal eine kircheninterne Veranstaltung.
Nein, das war der Pfarrer, der mich schon verstanden hat, also der meine Kritik auch geteilt hat im Wesentlichen. Der wollte einfach ein Gespräch dazu führen. Also er wollte auch natürlich auch eigentlich sich darum bemühen, dass ich in der Kirche bleibe, aber die verantwortlichen Kirchenvertreter waren zu keinem Gespräch bereit.
Ich habe nochmal eine Verständnisfrage, ja. Weil du sprichst ja immer von wir. Ne? Also ja. So, das heißt, nicht Professor Philipp Oswald hat jetzt eine Petition gestartet und wer ist dieses wir? Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen konkretisieren. Also
ja, es ist so eine, sagen, wie das halt so heutzutage funktioniert, oder vielleicht auch immer funktioniert hat, ist es schon so ein bisschen netzwerkartig. Ich habe schon den Brief im Wesentlichen formuliert, habe auch viele der Unterzeichner gewonnen, aber ich habe es im Schulterschluss gemacht mit der Martin-Niemöller-Stiftung in Frankfurt. Das ist dort Hermann Thüringer und Gerd Bautz vor allem, mit denen ich in Kontakt stehe, die auch sagen auch mit der Texte abgestimmt waren. Herr Gallius aus Berlin, Antisemitismusforscher, war auch dann einbezogen an einem bestimmten Zeitpunkt. Und genauso war das dann eben halt, also sagen, sowohl bei der Abstimmung des Textes und dann eben halt auch bei der beim Anfragen von Unterstützern. Ich habe zwar einen wesentlichen Teil gemacht, aber es war immer gemeinsam, weil es letztendlich geht es auch nicht um irgendeine Einzelperson. Sondern es geht darum, eigentlich etwas zu Gehör verschaffen, was viele Leute so teilen in der Einschätzung, um dem eine Sichtbarkeit zu geben. Das ist ja sozusagen, insofern geht es nicht darum, was meinetwegen jetzt Hermann Düringer oder Philipp Oswald meinen, sondern es geht ja darum, einfach etwas zum Auszubringen, was viele auch bekümmert.
Ja, jetzt du hast es vorhin gesagt, unser Bundespräsident ist der Schirmherr dieser Garnisonskirchengeschichte, sagen wir mal. Und gab es denn Reaktionen von Seiten des Bundespräsidialamtes?
Bislang nicht. Und es gibt immer so indirekte Reaktionen. Es ist etwas schwer immer abzuschätzen. Also ich hatte nach meiner Auseinandersetzung mit diesem Projekt, hatte ich dann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einen längeren Artikel vor 2 Jahren veröffentlicht, der eigentlich die ganze Problematik benannte, ohne das jetzt sonderlich zu dramatisieren. Aber ich bin also ein Mensch, der eigentlich eher versucht, das irgendwie sehr sachlich dann auf den Punkt zu bringen. Das hat kein öffentliches Aufsehen erregt, obwohl ich fand, das ist eigentlich harter Tobak, was da stand. Es hat aber dazu geführt oder mit dazu beigetragen, ich bin ja nicht der Einzige, der diese Kritik äußert und auch der forscht zu, dass das Bundespräsidialamt, also der Bundespräsident dann darauf gedrängt hat, dass es einen wissenschaftlichen Beirat gibt. Also das war so eine Reaktion, die damit zusammenhängt, mit diesen Kritiken. Genauso ist jetzt so, wir haben bisher noch keine Reaktion von den Politikern, die wir angeschrieben haben mit dem Brief, aber es rumort, wie man ja jetzt an diesem Abstellen des Glockenspiels merkt. Also das ist insofern, auch wenn es keine direkte Feedback gibt, gibt es dann schon Wirkungen, die man auch erkennen kann.
Jetzt im Zuge dieser Diskussion werden ja dann ganz gerne halt auch, je nachdem, welche Position man vertritt, andere Projekte ins Feld geführt, wo man sagt, guck doch mal, das ist jetzt Beispiel Frauenkirche, ja, als ein Beispiel. Und könntest du unseren Hörerinnen und Hörern aus deiner Perspektive mal kurz erläutern, also wo die wesentlichen Unterschiede liegen und warum aus deiner Perspektive möglicherweise es eben nicht so vergleichbar ist, wie man es gerne möglicherweise öffentlich darstellt?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, also diese Rekonstruktionsprojekte in Deutschland, die wir jetzt seit den 80er Jahren vor allem jetzt wieder sehr stark erfahren, haben ja polarisieren. Es gibt viele Leute, die das sehr positiv finden, und es gibt ja immer wieder auch lokale Initiativen, die solche Projekte auf den Weg bringen. Und es gibt einerseits aber auch sehr viele Leute, die das sehr kritisch sehen, auch, und das sind nicht nur die Architekten. Es gibt überhaupt nur einen einzigen Fall, wo ich weiß, dass es einen Bürgerentscheid gab. Das war in Magdeburg für die Ulrichkirche. Und der Bürgerentscheid hat den Wiederaufbau der Ulrichkirche abgelehnt. In Leipzig gab es was bezüglich der Paulinerkirche auch nochmal ähnlich. Also wieder die Mehrheitsverhältnisse, man behauptet immer so sagen, die breite Mehrheit ist für Rekonstruktion. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Beim Berliner Schloss war zum Beispiel nach den Umfragen immer 2/3 dagegen. Das ist inzwischen, glaube ich, hat sich jetzt auch geändert durch die Macht des Faktischen.
Und bei Bürgerentscheiden, so wichtig wie sie sind für eine Demokratisierung oder für eine Form von direkter Demokratie, nach meinem Kenntnisstand ist es von Bundesland zu Bundesland ja auch verschieden, wie die Quoren angesetzt werden, um ein erfolgreiches Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. Ja. Also das heißt, wenn man ist gut beraten, glaube ich, sich solche Sachen auch noch mal ein bisschen intensiver anzuschauen.
Wobei, mein Punkt war jetzt ein bisschen, zielt ja auf eine andere Richtung, nämlich zu dem, dass die Rekonstruktionsbefürworter immer sozusagen, also wir sprechen hier mit Volkes Stimme, die Mehrheit will das eigentlich. Und ich sage, das ist mir, also sozusagen, dass die Erfahrung beweist das nicht, denn wenn es zu sagen solchen Abstimmungen oder Meinungsfragen kommt, ist eigentlich die Öffentlichkeit sehr geteilt und eigentlich neigt die Mehrheit eher gegen solche Projekte. Wie dem auch sei, ich nur sagen, es ist nicht so populär, wie es scheint. Ja? Also sagen, Sachen, die als populär benannt werden, sind nicht unbedingt mehrheitsfähig. Da muss man differenzieren. Aber man muss, das Zweite, was ich sagen wollte, ich habe mich sagen, jetzt wirklich bald 20 Jahre sehr intensiv mit Fragen der Rekonstruktion auseinandergesetzt. Ich bin nicht grundsätzlich ein Rekonstruktionsgegner. Wogegen ich allerdings bin, und das betrifft dann leider doch einen Großteil der Projekte, die zurzeit stattfinden und stattgefunden haben, ist dieser Wunsch, Gebäude so wieder aufzubauen, wie wir sie von Fotografien her kennen, also sozusagen optisch identisch von ihrer äußeren Erscheinung. Da ist ja die Frankfurter Römer Ostseilbebauung ein frühes Beispiel für. Denken wir ans Braunschweiger Schloss, denken wir ans Berliner Schloss. Bei der Frauenkirche gibt es schon so einen kleinen Twist, weil ja da auch die Originalsteine verbaut sind, die zumindest jetzt in den Anfangsjahren deutlich ablesbar durch ihre Schwärzung anders sind als die neuen Steine und schon irgendwie so einen Hinweis geben, dass irgendwas passiert. Das ist ja beim Berliner Schloss, beim Braunschweiger Schloss oder in Frankfurt nicht der Fall. Und das ist schon, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich mal überlegt, was bedeutet denn eigentlich eine Rekonstruktion? Rekonstruktion hat es in der Architekturgeschichte immer gegeben. Ich erinnere jetzt nur mal an die Bibel, der Wiederaufbau des Salomonischen Tempels oder so, ja, wird es ja beschrieben. Es ist allerdings auch im Judentum verboten, ihn jetzt wieder aufzubauen. Also das ist dann irgendwie erst ist der Menschheit jetzt nicht gestattet. Aber also insofern gibt es eine gewisse Art von Rekonstruktionsverbot. Aber eine Rekonstruktion, ein Wiederaufbau war historisch immer eine Aneignung aus der Gegenwart. Das ging auch gar nicht, weil man hatte ja keine Fotos. Fotos ist ja ein relativ neues Medium. Die Überlieferung war gar nicht so präzise, als dass man das hätte so erreichen können. Aber es war auch gar nicht das Selbstverständnis. Man hat immer sozusagen die Gebäude auch aus der Zeit sich angeeignet interpretiert und sich damit ins Bezug gesetzt. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig erscheint, und ich bin sehr gegen diese Form des Rekonstruierens, die sozusagen dieses vermeintlich identische macht.
Wobei, also eine Schwierigkeit scheint mir dabei halt auch zu sein, dass wenn man mit Denkmalschützern spricht, ja, die dann in irgendwelchen Gebäuden, wichtige Gebäude, weniger wichtige Gebäude irgendwie gucken, wo sind denn die Zeitschichten sozusagen abzulesen, dann sind die manchmal halt auch verwirrt und wissen gar nicht, ja, welche Zeit sollen wir denn jetzt wieder herstellen, weil sich in einem Gebäude, also ich meine, ja, natürlich diese ganzen Schichten halt auch abbilden. Also ich habe das mal ganz konkret bei einer Altbaurekonstruktion halt hier erlebt, wo mir der Architekt sehr, sehr lebhaft geschildert hat, was er da alles, oder was die Bauarbeiter alles gefunden haben, auf was man gestoßen ist. Und ich sag mal nur mal, also als ein bisschen plakatives Beispiel, als das, was man heute so als Makulatur bezeichnet, das waren dann Zeitungen aus dem Nationalsozialismus, die noch irgendwie drunter klebten, und wenn man diese Schichten abgetragen hat, dann kamen wieder, also ich sag mal, Stilelemente oder auch Modeerscheinungen aus verschiedenen Stilen zutage. Also das heißt, es ist ja schon auch eine sehr komplexe Sache. Wie will man es denn machen? Und wer entscheidet eigentlich darüber, in welchen Status man ein Objekt zurückversetzt?
Ja, wobei jetzt bei diesen Wiederaufbauprojekten, die wir jetzt genannt haben, oder die ich benannt hatte, jetzt Berlin, Braunschweig, Potsdam, Frankfurt, es eigentlich immer um komplette Neubauten geht, also ist eigentlich gar nichts mehr oder so gut wie gar nichts mehr. Aber da stellt sich auch diese Frage völlig richtig, weil welchen man sich ja dann fragen kann, welchen historischen Zustand bauen wir denn jetzt wieder auf? Also wenn wir zum Beispiel Berliner Stadtschloss, um was geht's denn eigentlich? Geht's um das barocke Schloss von Schlüter 1705 oder 1710? Geht es um einen Zustand von 1900? Geht es um einen Zustand von 1945? Von welchem Zustand sprechen wir? Oder von 1933? Und das sind eigentlich, in der Regel finden da auch Idealisierungen statt. Beim Berliner Stadtschloss, so wie es jetzt aufgebaut wird, hat es nie bestanden. So, weil irgendwann gab es dann die Einschusslöcher nach dem Krieg natürlich. Davor gab es aber auch natürlich ständige Überformung. Aber das barocke Schloss ist auch nicht gemeint, weil man sozusagen die Auftrumpfung des Wilhelminismus mit der Kuppel, das war einem dann doch wichtig. Man hätte auch sagen können, man macht es dann beim Schlüter, ja. Aber sagen so ein bisschen machtvoller und dominanter war dann doch gewünscht. Also hat man die Kuppel des 19. Jahrhunderts auch vorgesehen, aber hingegen war nicht gewünscht der Renaissanceflügel, also weil es zu mittelalterlich und kleinteilig ist und eben halt nicht repräsentativ. Also da findet ein sehr starker Filter statt von dem, was man haben will und was man nicht haben will. Das ist eigentlich bei allen Rekonstruktionen der Fall, und es ist auch eigentlich immer der Fall, da die Gebäude eine neue Nutzung bekommen oder auch im anderen Baurecht stehen und rechtlich gesehen einfach mal Neubauten sind, also die heutige Baurecht auch zu 100% erfüllen müssen, dass das Innenleben in der Regel komplett was ganz anderes ist. Das heißt, wir haben eigentlich es werden Steintapeten geplottet und die werden dann an Neubauten geklebt, und das ist dann das, was sich Rekonstruktion nennt. Das ist sehr, sehr fraglich, aber sie sind natürlich, also das ist sozusagen, finde ich, in der Hinsicht kann man heutige Rekonstruktion doch unter einen großen Nenner bringen. Das ist das, und das ist sehr problematisch. Es gibt wenige Ausnahmen. Und dann ist natürlich jetzt, was die historische Bedeutung betrifft, jeder Fall ein anderes. Die Frauenkirche steht für was anderes als das Berliner Schloss, als die Potsdamer Garnisonskirche, als die Frankfurter Altstadt. Das sind immer ganz unterschiedliche Narrative, Geschichtserzählungen, auch Identitätskonstruktionen, die damit einhergehen. Das ist nicht identisch.
Also ich höre von deiner Seite jetzt ein Plädoyer dafür, sich wirklich sehr individuell genau diese Geschichte halt anzuschauen. Also du hast ja gesagt, du bist kein genereller Gegner einer Rekonstruktion, aber könntest du das kurz skizzieren, wie es für dich idealerweise oder idealtypisch laufen könnte?
Ja, ich habe jetzt sagen, es einmal exekutiert zwar nur im Beraterverhältnis, aber dann doch relativ, wesentlich bei den neuen Meisterhäusern in Dessau. Also ich war ja 5 Jahre in Dessau tätig an der Stiftung Bauhaus Dessau, und als ich ins Amt berufen wurde, hat es eine ziemlich verfahrene Diskussion gegeben gehabt über den Wiederaufbau der Meisterhäuser, des Kropiushauses und des Haus Moholy. 7 Meisterhäuser war im Krieg durch einen Bombentreffer zerstört, und es gab den expliziten Wunsch und auch Beschluss, dass diese wieder aufgebaut werden sollte. Man hatte einen Wettbewerb gemacht mit einem Ergebnis, was er nicht befriedigt hat, und hatte dann eine der Preisträger im Beauftrag, etwas anderes zu machen, als was sie vorgeschlagen hatten. Und dieses Projekt war in einer Sackgasse gelandet. Und es war dann gemeinsam mit der Denkmalpflege möglich, nochmal einen Neustart auf den Weg zu bringen, und vor allem der Stadt als Bauherr. Und da ist sozusagen eine Form der Rekonstruktion rausgekommen, zu der ich voll und ganz stehen kann. Manche Leute behaupten, es ist keine Rekonstruktion. Ich sage, natürlich ist es eine Rekonstruktion. Es ist halt nicht der fotografische Wiedergabe dieser Häuser. Es ist eine Abstraktion dieser Häuser. Die Architekten haben immer gesprochen von der Unschärfe der Erinnerung. Die Abstraktion, kann man ja sagen, ist so wie eine Radikalisierung der Bauhausarchitektur von Walter Gropius, die ja schon sehr reduziert ist in ihren Mitteln, die aber nochmal viel weiter reduziert worden ist. Es gibt auch Materialwechsel, die sind aus weißem Beton. Das Gropius war ja verputzter Ziegelbau oder aus Betonstein. Und was halt interessant ist an diesen Häusern, sie nehmen gar nicht in Anspruch, sozusagen das 1:1 wiederzugeben, sondern sie machen klar erkennbar, ich bin ein Gebäude von heute. Umgekehrt halten sie sich ganz präzise an die historischen Abmessungen. Sie sind im Inneren, sind bestimmte Decken und Wände weggelassen, also sozusagen sind Substraktion. Also insofern gibt es jetzt auch nicht eine willkürliche Zufügung von neuen entwurflichen Elementen, sondern es gibt diesen Prozess der Abstraktion und der Reduktion. Und auch dem im Inneren sogar sagen, fast des Fragmentarischen. Und das ist, leistet eigentlich beides. Es leistet sagen eine räumliche Wiedervergegenwärtigung des historischen Gebäudes. Es ist aber gleichzeitig auch ganz deutlich ein Gebäude von heute. Und es ist auch in sich ein integres architektonisches Objekt, eine in sich schlüssige das Bauwerk, was bei vielen Rekonstruktionen oder in der Regel bei den Rekonstruktionen nicht der Fall ist, weil sie Collagen sind aus historischen Nachbildungen und ganz modernistischen Elementen, die gar kein Gesamtgefüge mehr ergeben.
Und jetzt am Beispiel der Meisterhäuser in Dessau. Du hast ja vorhin auch davon gesprochen, dass ja, es wird eine neue Nutzung eingebracht in ein solches Gebäude. Es gibt Baurecht etc., was natürlich zu beachten ist. Wie ist es im Falle dieser Meisterhäuser gelöst? Also haben die jetzt ausschließlich musealen Charakter?
Ja, also die Idee war schon, dass sie eigentlich fast, also sie sind auch relativ klein, ja. Ich meine, muss man sagen, so ein Berliner Schloss ist ja schon sehr groß, eine Frauenkirche auch, die Garnisonskirche, der Kirchturm ist deutlich kleiner. Diese Meisterhäuser, die haben, das eine Haus hat irgendwie 300 Quadratmeter Fläche, das andere vielleicht 250. Also das ist begrenzt, aber sie sind erstmal eigentlich da, um sich selbst zu repräsentieren, sich zu zeigen, also Modelle ihrer selbst. Und sie sind dann gedacht eigentlich zu Ausstellungszwecken, dass man in ihnen ausstellen kann, wobei die Ausstellungszwecke den Vorgaben der Architektur folgen. Wir haben dann bei der Innenausstattung dann uns schon eben halt über Möglichkeiten, wo man Licht anbringen kann, wo man Ausstellungsobjekte befestigen kann. Dafür sind Vorkehrungen getroffen, aber es ist sozusagen jetzt nicht optimiert als neutraler White Cube Ausstellungsraum, sondern die Gebäude sollen auch erstmal als für sich stehen.
Wenn man mir ist in Bezug jetzt auf solche Diskussionen, wir reden hier in Kassel oftmals von stadtgesellschaftlichen Diskussionen. Mhm. Du sagst ja, das Beispiel Potsdam ist, das ist nicht nur Potsdam, sondern das muss man einfach größer denken in einem historischen Kontext. Ne? Und ihr habt ja jetzt mit einer Gruppe von Menschen, also diese Petition auf den Weg gebracht, ne? Und mir ist so ein Stichwort Beteiligungselite in den Sinn gekommen. Also kennst du es aus dem soziologischen Bereich, dass man sagt, ja, es sind immer die, die sich sozusagen in die Diskussion bringen, die auch über die Werkzeuge in Anführungszeichen verfügen, genau das zu tun. Wie schätzt du das ein, wenn man jetzt über Dinge wie Bürgerbeteiligung halt irgendwie bei solchen Dingen spricht?
Ja, ist interessant. Also der Fall der Garnisonskirche insofern auch nochmal sehr speziell. Es gab ein Bürgerbegehren dazu, vor einigen Jahren von den Kritikern initiiert, was auch sehr schnell die notwendigen Unterschriften zusammen hatte. Und dann hat das Stadtparlament einen Trick gemacht, weil dieses, wie das bei Bürgerbegehren manchmal der Fall ist, ein Bürgerbegehren kann ja nicht jetzt ein Sachverhalt einfach sagen, finden wir gut, schlecht oder so weiter, sondern es muss ja immer etwas sein, was auch hoheitlich dann in die Aufgabengebiet fällt. Nun ist ja die Stadt Potsdam nicht der Bauherr des Projektes, sondern sie ist beteiligt in unterschiedlicher Weise und insofern war auch dieser Beschlussentwurf für dieses Bürgerentscheid entsprechend auch konstruiert, zu sagen, okay, die Stadt Potsdam wird in ihren Funktionen sozusagen verhindern, also sagen, wird sich sozusagen nicht mehr den Bau unterstützen. So, das war eigentlich die Beschlussidee. Und das heißt, und dann haben die Stadtverordneten haben gesagt, okay, wenn wir das annehmen, dann ist es gar nicht so schädlich, weil wir gar nicht so eine durchschlagende Rolle haben und wir machen dann einfach so eine Proforma-Aktion, dass wir sagen, im Kuratorium, wo wir Mitglied sind, wir bitten um die Selbstauflösung, dann werden die anderen dagegen stimmen und dann ist es formal erfüllt, was der Beschluss ist. Aber wir wollen verhindern, dass es eine öffentliche Meinungsbildung gibt. Und deswegen haben sie gegen ihren eigenen Auffassung diesen Volksbegehren, diesen Bürgerbegehren sozusagen im Stadtrat angenommen, um zu verhindern, dass es darüber eine öffentliche Abstimmung gibt. Weil wenn es eine öffentliche Abstimmung gegeben hat, war das Risiko sehr groß, oder man kann sich eigentlich sicher sein, dass die Mehrheit der Potsdamer das abgelehnt hätte und dann wäre praktisch politisch der Stecker gezogen. Dann wäre natürlich, das wäre formal, wäre es nicht anders gewesen, wie wenn das Stadtparlament annimmt, aber wenn dann sich die Mehrheit der Potsdamer dagegen ausgesprochen hätte, dann wäre natürlich für die Kirche und auch die Politiker schwer gewesen, das noch durchzusetzen. Das hat man mit diesem parlamentarischen Trick gewusst auszuhebeln. Das ist sagen nochmal so eine besondere Bitterkeit, die sich jetzt bei uns als Kritikern an diesem Projekt festmacht, ja, dass also sagen, mit welchen Tricks, also wenn man schon sagen, so ein problematisches Bauwerk wieder aufbaut, dann würde man denken, das ist, müssen mit einer besonderen Prozesskultur stattfinden, damit sagen, das irgendwie vertretbar ist, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Ich kann verstehen, so verstehe ich jetzt seinen Einwurf, dass man sagen kann, naja, so ein offener Brief, das wird dann von lauter Promis unterzeichnet und das ist dann irgendwie so eine elitäre Aktion. Das ist, da ist was dran, wobei das ja so, ist so eine Stellvertretersituation. Pressemäßig hat so ein offener Brief auch nur eine Wirkung, wenn er von namhaften Leuten unterschrieben wird. Mhm. Also das ist genau war der Ziel, dass ich versucht habe, möglichst einen und auch meine Mitstreiter an möglichst namhafte Leute, die in diesem Diskurs ein Gewicht haben können, heranzukommen, was ja auch gelungen ist. Es gibt jetzt das ja auch als Open Petition auf Change.org, wo jedermann unterzeichnen kann und wo auch jetzt über 1000 Leute unterzeichnet haben. In relativ kurzer Zeit, also insofern ist es jetzt kein exklusiver Club, aber es ist, war nötig, diese Prominenz auch hinzuzuziehen, um einfach ernst genommen zu werden.
Und ein Stichwort, vielleicht jetzt eine abschließende Frage, ja, weil wir nähern uns dem Ende unserer Sendezeit. Du hast gerade von der öffentlichen Meinungsbildung gesprochen, was ja enorm wichtig ist. Hm. Es, egal, wenn es um öffentliche Projekte geht in erster Linie. Was wären deine primären Forderungen und Wünsche daran, wie öffentliche Meinungsbildung gerade bei solchen Projekten stattfinden sollte?
Ja, jetzt, das sind ja schon jetzt irgendwie sehr spezielle Fälle. Ich glaube, eher in dem Fall hätte ich mir natürlich gewünscht, dass sozusagen dieses Bürgerbegehren fair behandelt wird. Ob man jetzt solche Projekte über Bürgerbegehren sinnvoll behandelt, weiß ich jetzt nicht. Ich habe da keine sagen abschließende Meinung zu. Ich bin nicht so der große Vertreter der Bürgerbeteiligung, weil natürlich genau da diese selektiven Prozesse auch stattfinden, von denen du schreibst, von denen du sprichst, was nicht nur soziale Fragen sind, es sind ja auch die Fragen auch der kulturellen Hintergründe. Also ich merke das zum Beispiel auch in der Schule bei meinen Kindern, dass sozusagen sich jetzt sozusagen ein Teil der, sagen zum Beispiel türkischstämmigen Familien und so weiter jetzt auch in die schulischen Gremien gar nicht so einbringen, also einfach, weil die ein anderes Rollenverständnis haben und insofern das nur noch eine begrenzte Repräsentativität hat oder eigentlich gar keine mehr. Mir geht es eigentlich viel stärker, als jetzt, wenn man jetzt stadtplanerisch denkt, aber da gehe ich jetzt von dieser Art von Projekten weg, mir geht es eigentlich eher darum, dass Stadtentwicklung etwas ist, was man in einer Weise öffnet, dass verschiedene Akteure sich in eine Stadt einschreiben können. Und das ist ein grundsätzliches Problem. Das Bauen ist immer mit sehr viel Geld verbunden. Und entweder sind es eben halt die staatlichen Institutionen, die über Steuergelder verfügen, oder es sind halt private Bauherren, die doch sehr viel Geld haben müssen, um überhaupt baulich tätig werden zu können. Und da wäre ich mal in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung dafür, dass man das anderen Gruppen öffnet und andere Bauherrschaften ermöglicht. Und es fängt an bei Zwischennutzungen, für die ich ja auch sehr gekämpft habe, wo man gar kein Geld braucht, dass einfach Räume geöffnet werden, wo Leute mit so gut wie keinem Geld auch tätig werden können oder eben halt Genossenschaften oder Baugruppen, dass andere Akteure Stadt machen können.
Okay, Stadt machen können ist ein sehr schönes Schlusswort an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei Philipp Oswald für das bisher gehörte und den engagierten Vortrag. Und wir hören uns dann alsbald wieder im Stadtlabor.